über die Vorbestimmung. Haben die Theosophen eine Lehre, die der christlichen theologischen Lehre über die Vorbestimmung vergleichbar ist? Sagen wir, wie die Calvinisten und woran viele römische Theologen in ihrem Herzen glauben, dass das Göttliche alles im Voraus wusste, bevor es ins Dasein trat und alles und jedes vorherbestimmte, ehe es geschah? Meine Antwort ist folgende. Die göttliche Ideenbildung der Monas Monadum, der Monade der Monaden, kann man sagen, des Hierarchen unseres Sonnensystems oder, wenn Sie wollen, des Hierarchen unserer Galaxie. Die göttliche Ideenbildung sah vorher und wusste im Voraus, wie sich die Wege des karmischen Wirkens im beginnenden Manvantara entfalten würden. Dies war jedoch nicht das Wissen eines außerkosmischen Gottes, der Dinge erschafft und diesen Wesenheiten und Dingen ein unwiderrufliches Schicksal aufprägt. Es war lediglich die vorausblickende Vision eines göttlichen Wesens darüber, was die unzähligen Monaden, die die Hierarchien in diesem Universum bilden, jede individuell mit dem ihr eigenen Maß an freiem Willen, in dem sich entwickelnden Manvantara tun würden. So wie es möglicherweise Eltern oder ein Meister tun würde. Die Eltern, den Charakter ihres Kindes kennend, werden sagen, wir müssen auf diese Tendenz oder Vorliebe aufpassen. Oder wie ein Meister über seinen Schüler denken würde, ich sehe in ihm diese Neigung, ich werde das genauer beobachten und in dieser Richtung hilfreich sein. Die göttliche Ideenbildung sah alles, was sich ereignen würde. All das war im göttlichen Denken gegenwärtig. Alles, was während des kommenden Manvantaras geschehen würde, alles, was seine Kinder tun würden, wie ein jedes dieser Kinder gemäß seinem freien Willen handeln würde und entsprechend dem göttlichen Impuls oder Karma, das es selbst in dem vorhergehenden kosmischen Manvantara verursacht hatte. Tatsächlich hat die göttliche Ideenbildung nicht nur die Vorausschau über makro- und mikrokosmische Vorgänge, die sich in Übereinstimmung mit genau dieser göttlichen Ideenbildung entfalten werden, die das höchste Gesetz in dem entstehenden Universum ist, sondern die göttliche Ideenbildung war, ist sozusagen der genaue Plan des Architekten des zukünftigen Universums, in dem alles genau verzeichnet ist bis zum Ende dieses Universums. Hier ein Einschub zu dem Begriff Plan des Architekten. Plan in dem Sinne, dass der große Atem, der das Universum aufbauen wird, beim aktiven Aufbau der Struktur und der Gliederung des Universums von den Ideen des Urbildes der kosmischen Ideenbildung geleitet und kontrolliert wird. Diese göttliche oder kosmische Ideenbildung enthält im Sinne eines ewigen Jetzt, philosophisch gesprochen, gleichzeitig die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft in sich. In der göttlichen Ideenbildung ist es daher sowohl das zukünftige Geschick als auch die Vergangenheit gegenwärtig. Beide entfalten sich am Beginn eines Manvantaras in Übereinstimmung mit Karma und mittels der Tätigkeit der Lipikas, die gezwungen sind, in ihrer Arbeit den Ideen der kosmischen Ideenbildung zu folgen. Wie gesagt, enthält letztere alles, was zukünftig passieren wird, alles, was sich im Universum je ereignen wird, vom Schwirren eines Moskitoflügels bis zum Eintritt des Sonnensystems in sein Pralaya. Unser Schicksal ist somit nicht allein in den Sternen aufgezeichnet. Es wurzelt ebenso im kosmischen Gemüt, das Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges umfasst. Trotzdem besitzt jede Monade, weil sie ein Abkömmling und ein essentieller Teil dieses kosmischen Gemütes ist, ihren eigenen, ihrer Entwicklung gemäßen Anteil an freiem Willen und benutzt ihn. Benutzt sie ihn falsch, dann trifft sie sofort die Vergeltung Karmas, gebraucht sie ihn jedoch in einer Art und Weise, dass er auf Zusammenarbeit hinzielt, dann erfreut sie sich der daraus resultierenden Segnungen. Hilf der Natur und arbeite mit ihr zusammen. Dann wird die Natur dich als einen ihrer Schöpfer betrachten und dir gehorsam sein. Aus Die Stimme der Stille. So ist also jede Monade allein ihrem eigenen Schicksal unterworfen und keinesfalls einem blinden Fatum, denn innerlich hat sie an dem göttlichen Willen und an der göttlichen Intelligenz Anteil und besitzt die Freiheit, davon beliebig Gebrauch zu machen. Ende des Einschubs. Aus der Vielzahl der in einem Manvantara plötzlich tätig werdenden Monaden ist jede einzelne in ihrer Essenz ein Teil des göttlichen Lebens und darum ein Instrument der göttlichen Ideenbildung und handelt trotzdem letzten Endes während der gesamten evolutionären Pilgerfahrt durch die Universität des Lebens gemäß ihrer eigenen innersten Impulse. Folglich zieht jede Monade ihren freien Willen aus dem göttlichen Leben, ihren Anteil daran. Sie handelt in Übereinstimmung mit der göttlichen Ideenbildung, denn es ist unmöglich, sich ihr zu widersetzen. Daraus ersehen wir, dass kein Fatalismus in diesem Gedanken enthalten ist. Es handelt sich um kein vorbestimmtes Schicksal, das heißt, keine Vollmacht einer überlegenen Macht über die evolvierenden Scharen von Monaden. Mit anderen Worten, jede Monade wirkt ihr Schicksal in Übereinstimmung mit ihrem eigenen inneren Svabhava oder Charakter aus, aber sie muss trotzdem dem Schöpfungsplan der göttlichen Ideenbildung folgen. Sie ist dennoch ein Funke des göttlichen Lebens, von dem die göttliche Ideenbildung selbst nur eine Manifestation ist. Welch ein überwältigendes, grandioses und erhabenes Bild aller Monaden, die zu Mitarbeitern in dem göttlichen Plan werden. Wirkt eine Monade diesem Plan entgegen, dann geschieht dies auf Kosten ihres eigenen Leides und Unglücks. Es gibt absolut keinen Platz für ein blindes Schicksal, kein unerbittliches Kismet, kein unentrinnbares Geschick. Wenn ein Manvantara endet, schließen alle Monaden sozusagen mit einer Summenbilanz ab. Das Schicksal eines Menschen ist, wie es die Moslems poetisch ausdrücken, im Buch des Schicksals aufgeschrieben. Seine Zukunft steht in dem Buch aufgrund seiner eigenen früheren Leben. Und die göttliche Ideenbildung wusste all das, weil diese göttliche Ideenbildung, was ist sie, der allumfassende Hierarch ist, von dem wir Funken sind. Wir vertreten also nicht die Meinung der christlichen Theologen, sondern lehren mit äußerster Entschiedenheit ein Schicksal, das jeder Mensch sich selbst webt, mit seiner Intelligenz und seinem Willen Leben um Leben, ja sogar Jahr für Jahr von Tag zu Tag, mit jedem Gedanken, mit jedem Gefühl drückt es sich nicht nur in seinem Charakter aus und verändert diesen, sondern es werden auch im astralen Licht, in dem Eindrücke zurückbleiben, fotografische Bilder hinterlassen. Wie eine Spinne ihr Netz webt, so webt jeder Mensch sein eigenes Schicksalsnetz um sich. Sehr oft jedoch leiden wir Menschen auch wegen Dingen, für die wir nicht selbst voll verantwortlich sind. Sind wir für die Kriege verantwortlich, die heute die ganze Welt erschüttern? Da wir der menschlichen Rasse angehören, sind wir auf eine Weise verantwortlich. In der Vergangenheit hinterließen unsere Gedanken im Astrallicht entsprechende astrale Eindrücke, aber als Individuen verübte keiner von uns die anmaßenden Angriffe, die Nationen in den Krieg stürzen. Dennoch beeinflussen diese Kriege auch uns, beeinflussen all die unglücklichen Menschen, die heute in Furcht und Schrecken leben. Es ist ihr eigenes Karma. Sie schufen es irgendwann in vergangenen Leben. Aber individuell ist keiner gänzlich verantwortlich dafür. Diese Feststellung erscheint wahrhaftig spitzfindig. Aber näher betrachtet ist es ganz einfach. Wenn heutzutage irgendwo auf der Welt ein Krieg stattfindet, beeinflusst das den gesamten Erdkreis. So eng sind alle Menschen miteinander verbunden. Alles wird teurer, bestimmte Nahrungsmittel oder Luxusgegenstände sind vielleicht außerhalb der Reichweite der Allgemeinheit oder sind verboten. Berufliche Positionen gehen verloren und Angst und Furcht gehen um. Habe ich das alles verbrochen, weil ich darunter leide? Nein. Hat Karma mich aufgrund meines eigenen Handelns hierher gebracht? Ja. In einem gewissen Umfang bin ich verantwortlich. Viele Dinge treffen uns, für die wir als Menschen, die wir im vierten Prinzip unserer Konstitution leben, dem niedrigeren Teil von uns, dem Erdenkind, der menschlichen Seele, karmisch nicht voll verantwortlich sind. Ein Teil in uns ist jedoch verantwortlich, und das ist der Dyan Khohan in uns, das reinkarnierende Ego. Darin liegt also keine essentielle Ungerechtigkeit. Ich will versuchen, dies zu verdeutlichen. Unser spiritueller Teil, unser reinkarnierendes Ego, das viele tausend Male gelebt hat, ist für alles, was uns trifft, voll verantwortlich. Das menschliche Ego jedoch, dieses Erdenkind, die gewöhnliche menschliche Seele, ist für viele Dinge, unter denen das spirituelle Ego leiden muss, nicht verantwortlich. Es erduldet sozusagen unverdientes Leid. Seltsames Paradoxon. Ich möchte die Aufmerksamkeit der Leser auf die Ausführungen von H.P. Blavatsky über unverdientes Leid richten. Sie sind in der deutschen Ausgabe ihres Buches »Der Schlüssel zur Theosophie« auf Seite 121-122 zu finden, besonders vielleicht auf Seite 122. Hier erläutert H.P. Blavatsky in ihrem unvergleichlichen Stil, dass im Gegensatz zum reinkarnierenden Ego, das für alles verantwortlich ist, was einem Menschen an Gutem, Schlechtem oder Indifferentem passiert, dem irdischen, rein persönlichen Menschen oft unverdientes Leid widerfährt. Auf Seite 122 jedoch führt sie aus, wie beim Tod der persönliche Mensch für einen kurzen Augenblick mit der spirituellen Individualität zu einer Einheit verschmilzt. Für diese Zeit sieht und begreift er, wie er tatsächlich ist, nicht beschönigt durch Schmeichelei oder Selbsttäuschung. Er liest in seinem Leben und gleicht dabei einem Zuschauer, der auf die Arena hinabblickt, die er soeben verlässt. Er fühlt und erkennt die Gerechtigkeit allen Leidens, das ihm zuteil wurde. Wenngleich dem persönlichen irdischen Menschen seinen vier niederen Prinzipien in diesem Leben tatsächlich unverdientes Leid widerfährt, weil dafür in früheren Leben Ursachen gelegt wurden, so erfährt er dafür in der Glückseligkeit von Devachan eine Art Wiedergutmachung. Das reinkarnierende Ego jedoch, der wahre Akteur im Drama des Lebens, ist als eigentlicher Auslöser von Karma voll für alles verantwortlich. Wenn daher der persönliche Teil des Menschen im Augenblick des Todes mit dem reinkarnierenden spirituellen Ego verschmilzt, begreift selbst das Persönliche in uns die vollkommene Gerechtigkeit von allem, was sich ereignete, unverdientes Leid, das ihm in diesem Leben widerfuhr, aber karmisch die Auswirkung von Handlungen des Egos in vergangenen Leben war. Sie sehen, ein Teil von uns ist verantwortlich für alles, wofür der niedrigere, unschuldige Teil nicht verantwortlich ist. Nach dem Tode wird dem niederen Teil von uns in Devachan für alle unverdienten Leiden, Kümmernisse, Sorgen und Wunden, die ihm im Laufe seines Lebens zustießen und die er durchmachte, eine Wiedergutmachung zuteil. Anders ausgedrückt, alles, was dieser niedere Teil von uns in jenem Leben unwillentlich verursachte, passierte, weil das reinkarnierende Ego voll verantwortlich ist, anders als sein Kind, der niedere Mensch. Es ist nicht verwunderlich, dass die Meister uns darauf hinweisen, dass eines der großartigsten Dinge im menschlichen Dasein die Entwicklung von Mitleid, Mitgefühl, von Erbarmen und Sympathie für die menschlichen Seelen ist. Wenn wir dies tun, entwickeln wir uns von unserer irdischen Seele aus immer höher. Zu unserem eigenen Nutzen führt uns unser spiritueller Teil zuweilen in Sorge, Leid und Kummer. Er wird selbst dafür verantwortlich. Seien Sie deshalb nicht so sehr dazu bereit, andere zu verurteilen. Sagen Sie nicht, ach, das ist sein Karma. Gerade das ist die Gelegenheit, eine helfende Hand auszustrecken. Wenn Barmherzigkeit Not tut, wird Untätigkeit zu einer Tat der Todsünde, wie H.P. Blavatsky in ihrer noblen Art erklärt. Sie werden darüber Rechenschaft ablegen müssen. Diese Forderung bedeutet nicht, in einem wilden Gefühlsausbruch von Mitleid sich blindlings und ungestüm in irgendwelche Dinge zu verstricken. Gebrauchen Sie stets Ihren Verstand. Die Welt ist voll von Schwindlern, die ein schreckliches Karma für alle heraufbeschwören. Wenn man aber darum weiß, dass jemand unsere helfende Hand benötigt und diese verweigert, dann ist das ein verbrecherischer Akt. Wir werden für unsere Untätigkeit karmisch zu bezahlen haben. Erinnern Sie sich, was es für uns bedeutet, wenn wir in einer verzweifelten Lage den wärmenden Druck einer helfenden Hand verspüren. Welche Ermunterung fließt in unser Herz? Wir fühlen, dass wir nicht allein sind in der Welt und dass wenigstens eine Person da ist, die uns einen gütigen Gedanken schenkt. Eine Berührung des Göttlichen heilt und stärkt die ganze Welt. Ich komme wieder auf die Frage zurück, ob Theosophie lehrt, alles sei vorherbestimmt. Unsere Antwort lautet mit Entschiedenheit nein. Andererseits lehren wir in der Tat, dass jeder Mensch sein eigenes Schicksal für sich webt. Er kann ihm nicht entrinnen, denn es ist die Frucht der Saaten, die er freiwillig und aus eigenem Willen aussäte. Wir vertreten, wie gesagt, die erhabene und großartige Lehre, dass jeder Mensch wenigstens relativ und dem Grad seiner Evolution angepasst über einen freien Willen verfügt. Wir lehren ebenso, dass unser Schicksal unabwendbar ist. Es folgt uns stets auf den Fersen und es spendet den guten Menschen reichen Segen. Beide sind unausweichlich, die Vergeltung ebenso wie die Belohnung für die Aussaat guter Taten. Es ist erhebend, darüber nachzudenken, dass am Beginn des Manvantaras in der göttlichen Ideenbildung gleichsam ein Plan seiner gesamten Zukunft enthalten ist, der nichts vorbestimmt und der nichts verdammt, und dass der stille Wächter in seiner unermesslichen Weisheit alles zu überblicken vermag, was seine Kinder in diesem Manvantara aus sich heraus entfalten werden, ihr gesamtes, in der Vergangenheit gewobenes Schicksal. Und wie großartig ist außerdem die Verwirklichung des in der göttlichen Ideenbildung enthaltenen Planes der Götter, dass die Avataras der Götter von Zeit zu Zeit zu uns kommen, um unsere Vision auf die Gesetze des Seins zu richten und uns Menschenpilgern dabei Führung, Trost und Hilfe spenden.